2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Und mega hat man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor liegt.
Moin, wir haben Mittwoch, den 8. Januar 2025. Es ist knapp eine halbe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den ersten Millern-Ton des Jahres zum Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt, das am Samstag um 15.30 Uhr am Millern-Tor angepfiffen wird. Ich bin Yannick und mein Gast habt ihr vielleicht schon mal in diversen anderen Formaten gehört oder gesehen. Basti Redd ist bei mir. Moin und Gute nach Frankfurt.
Gute und Grüße und Moin nach Hamburg.
Ja, schön, dass du da bist. Ich denke mal, vielen HörerInnen wirst du schon was sagen, aber vielleicht magst du dich trotzdem mal kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du und warum spreche ich mit dir über die Eintracht aus Frankfurt?
Ich habe gerade erfahren, dass ich vor 5 Jahren schon mal bei euch war. Wahrscheinlich, weil ich Teil des Eintracht Frankfurt Podcasts bin. Auch ein Projekt von Eintracht-Fans, ähnlich wie eures, über Eintracht Frankfurt. Und aus dem Format sind diverse andere Dinge noch entstanden, wie 93 ist ein Fußball-Podcast. Ich mache noch Zwettbrötchen und 2 Formate für den Hessischen Rundfunk. Aber alles angefangen hat im Eintracht-Podcast tatsächlich.
Okay, dann gehen wir heute quasi ein bisschen back to the roots sozusagen und können ja einfach mal, bevor wir über die aktuellen Geschehnisse sprechen, zurückblicken auf den Sommer letzten Jahres, den Anfang der Saison oder die Sommerpause, Sommertransferphase. Wie bist du denn ganz persönlich so in die neue Saison gestartet? Warst du euphorisch? Warst du pessimistisch? Wie überzeugt warst du vom Trainer? Was hat der Kader dir hergegeben? Erzähl mal.
Diesen Sommer war ich noch ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Also es gab die letzte Saison viele Fragezeichen, die man hatte. Wir hatten einen jungen Trainer, wir hatten einen Teil neue Mannschaft und die Saison davor war halt, ja, die war zu gut, um sich aufzuregen. Die war aber auch nicht so geil, dass man komplett euphorisch war. Man wusste an vielen Stellen nicht, okay, in welche Richtung entwickelt sich das, was bei Entwicklung wahrscheinlich auch normal ist. Also wenn du sagst, als Fan, an gewissen Stellen versucht ein Verein über 1, 2, 3, 4, 5 Jahre irgendwas zu entwickeln, dann bist du natürlich dann in der Gegenwart schon ab und zu in einem luftleeren Raum, wenn da Entwicklungen stattfinden, weil du halt einfach noch kein Ergebnis hast. Mhm. Ein bisschen die Überschrift dieser Saison mit Dino Topmöller, das war auch seine erste, ja, würde ich mal sagen, populäre, große öffentliche Trainerstation. Und von daher hat man da schon viele Fragezeichen. Die sind in seiner ersten Saison auch nicht weggegangen. Und dann hatte man sich aber im Sommer entschieden, das durchzuziehen. Es gab auch gute Argumente dafür. Also es war jetzt keine absolute Überraschung, dass die Eintracht das gemacht hat, sondern es gab gute Argumente dafür, weil an gewissen Stellen sich das Spiel auch weiterentwickelte. Und du auch Erklärungen hattest für Stellen, wo die Entwicklung halt noch ein bisschen gedauert hat. Ja, und dass das dann so krass abgeht, hätte ich nicht gedacht. Also die Eintracht ist wirklich richtig gut in die Saison gekommen und hat mit allen Prägungen, die das in einzelnen Spielern hatte, echt rasiert tatsächlich. Also die Eintracht hat eine sehr, 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 sehr gute, wie sollen wir es eigentlich nennen, Jahreshälfte gespielt, weil eigentlich sind wir immer noch in der Hinrunde.
Das stimmt wohl. Dann lass uns doch mal, du hast den Trainer jetzt gerade schon angesprochen, wo man dann so ein bisschen vielleicht auch den Wagnis eingegangen ist, weil er eben noch sehr jung ist und noch nicht so erfahren war. Das zahlt sich aber bisher aus, dieses Vertrauen. Wie sah es denn im Sommer auf dem Transfermarkt aus? Ich weiß, man hat Ekitike fest verpflichtet, nachdem man ihn schon Anfang letzten Jahres von Paris Saint-Germain ausgeliehen hatte. Dann wird HörerInnen, weil wir ja lange Zeit in der zweiten Liga waren, Can Usun von 1. FC Nürnberg was sagen. Da hat man auch Geld für in die Hand genommen, ganz ordentlich. Ist vielleicht so ein bisschen, und da vielleicht die Überleitung zu unserem ehemaligen Igor Matanovic, den man ja damals auch schon verpflichtet hatte, bevor man ihn überhaupt hat spielen lassen. Der ist dann an den KSC ausgeliehen worden von euch und ist jetzt dann im Sommer zurückgekehrt. Und natürlich müssen wir über Omar Marmoush sprechen, der ja, wenn vielleicht nicht der, mit einer der besten Stürmer der Liga ist momentan.
Wir können mit Marmoush anfangen, weil das am einfachsten ist. Also ich weiß gar nicht, ob er einer der besten, sondern ich glaube tatsächlich, dass er in gewissen Phasen der Hinrunde, ich sage jetzt einfach Hinrunde, auch wenn ich weiß, dass die Hinrunde noch läuft, aber für mich ist es einfach leichter zu sagen Hinrunde. Mhm. Wahrscheinlich einer, nicht einer, sondern an gewissen Sequenzen der Hinrunde war er der beste Spieler der Bundesliga, mit Abstand. Also er hatte diese Phase, wo er diese 3 Freistoßtore macht, wo er getroffen hat, wie er will und was für Tore er gemacht hat, da war er wahrscheinlich wirklich der beste Bundesligaspieler. Und das ist für Eintracht-Fans wirklich was Neues. Du hast immer ganz geile Spieler gehabt, aber dass man sagen kann, okay, ohne zu übertreiben, haben wir aktuell in diesem Zeitraum, wenn man halt ihn betrachten will, ich kann ihn jetzt nicht genau eingrenzen, hat man den besten Bundesligaspieler. Weil das war wirklich wahnsinnig, was der abgerissen hat. Es spiegelt sich auch in seinen Statistiken wieder, also dass man mir jetzt auch nicht unterstellen braucht, ich hätte eine Eintracht-Brille auf, sondern selbst ohne Brille sehe ich das, dass das so war. Und das war unerwartet so. Er hatte eine geile erste Saison, wo er sich ein bisschen umgewöhnen musste, in dieses Sturmzentrum reinzukommen, weil wir Muani verloren hatten und das alles so ein bisschen ohne Stürmer lief bei der Eintracht in der letzten Saison. Und dann hatte man auch schon überlegt, boah, wird der nochmal besser, weil er hat das schon echt gut gemacht und er ist nochmal besser geworden. Und das ist auf wahnsinnigem Niveau passiert, dass man das teilweise auch gar nicht fassen konnte, weil alles, was er gemacht hat, hat funktioniert. Und ich glaube, der Peak war der Freistoß in Stuttgart, was wirklich so weit weg vom Tor war, wo du sagst, boah, da sollte man eigentlich nicht schießen. Aber er war zu dem Zeitpunkt in dem Flow, dass er wusste, okay, auch den haue ich jetzt rein. Und dann hast du da gestanden und hast gedacht, was macht er? So, weil im Endeffekt schießt er nicht nur Tore, sondern gibt auch Vorlagen. Ja, ist, was die Scorerpunkte betrifft, auf Augenhöhe mit Harry Kane. Und das ist einfach schon eine Ansage, weil Harry Kane mit Sicherheit es leichter hat bei Bayern. Und Omar Marmoush ja auch kein typischer Mittelstürmer ist, der nur dasteht am Ende, um die Tore zu verwerten, sondern er spielt auch mit. Er bereitet Tore vor, also von daher. Es war wahrscheinlich eine der besten Einzelspielerleistungen, die ich jemals in meinem Eintracht-Fanleben in einer Halbserie gesehen habe.
Ja, ich meine, er hat alleine schon mehr Tore geschossen als der gesamte St. Pauli-Kader zusammen. Auch wenn jetzt natürlich die Offensive des FC St. Pauli jetzt nicht gerade was ist, wo man gut Vergleiche ziehen kann, wenn man einen Stürmer positiv herausheben will. Aber ja, 13 Tore und 8 Assists, glaube ich, sprechen da schon eine deutliche Sprache. Da hast du schon recht.
Das ist eine Statistik, wo du wahrscheinlich selbst am Ende der Saison von einer guten Saison sprichst.
Ja.
Wenn jemand 13 Tore und 8 Assists macht, dann denkt man, ja, da ist über 20 Scorerpunkte gekommen. Das war eine gute Saison. Und das hat er jetzt halt einfach schon nach 14 Spielen von der, nach 15 Spielen. Und da ist das schon, es ist schon krass, was der abgerissen hat. Und da braucht man auch gar nichts relativieren, wie man das immer oft probiert, sondern da muss man halt einfach sagen, okay, wir haben diese Hinrunde mit Marmoush erlebt und die war wahnsinnig.
Okay, wir werden sehen, wie sich das jetzt in der Rückrunde, nennen wir sie einfach mal, auch wenn es noch 2 Spieltage aus der Hinserie sind, wie sich das da für ihn weiterentwickelt. Der ist ja auch erst 25, also da hat man ja sicherlich auch noch, sei es einem auch verziehen, wenn man da manchmal Leistungsschwankungen drin hat und dass es im Dezember bei euch nicht so lief, dazu können wir ja gleich noch kommen. Mit wem möchtest du denn weitermachen von denen, die ich so angesprochen habe, oder gibt es noch jemanden, den du unbedingt auch noch in den Ring werfen möchtest?
Ja, ich glaube, für euch ist natürlich interessant, Matanovic, weil ihr ja da auch Bezugspunkte dazu habt. Und bei dem ist es nicht ganz so rosig gelaufen, wie man sich das erhofft hatte. Ich hatte sehr große Hoffnungen persönlich, weil ich bin jemand, der schon seit Raphael Boré bei uns Mittelstürmer war und dann mit dem haben wir den Europapokal gewonnen. Trotzdem jemand ist, der immer so körperliche Stürmer vermisst hat. Seit wir Haller verloren hatten, haben wir, glaube ich, so einen typischen Prototypen Mittelstürmer lange nicht gehabt und in der Saison, wo Topmüller hier angefangen hat, auch nicht. So, das heißt, ich hatte immer so ein Phantomschmerz nach Stürmern. Das habe ich auch in jeder Sendung, in der ich gefragt wurde, das gesagt. Und dann war mit Igor Matanovic dann natürlich jemand, der bei mir so eine gewisse Hoffnung ausgelöst hat, wo ich dachte, geil, das ist einfach ein Mittelstürmer. Weil ich hatte den in dem Jahr, bevor er ausgeliehen wurde nach Karlsruhe, auch in Testspielen gesehen und habe gedacht, ja geil, so, das ist eine Kante, der kann Ball halten und irgendwie kann er den aber auch reinwurschteln und Kopfballtore sowieso. Und das hat auch gut angefangen. Er hat den Braunschweig ein Tor geköpft und er hat auch Einsatzzeiten bekommen, die kroatische Nationalmannschaft hat ihn ziemlich schnell nominiert und er hat da auch Einsatzzeiten bekommen, so dass ich dachte, oh geil, das geht in die richtige Richtung, aber dann muss man halt ehrlich sagen, ist es alles ein bisschen abgefallen. Und du hast bei ihm gesehen, dass er auf jeden Fall, glaube ich, was den Fußball, den die Eintracht gerade spielt und in den Tabellenregionen, in die Eintracht sich gerade bewegt, eher an Grenzen stößt.
Mhm.
Also es fällt schon auf, dass er wesentlich schlechter Fußball spielen kann als seine Spieler um ihn herum. Und dass er halt Fähigkeiten hat, die nicht immer gebraucht werden. Also dass er quasi ein Situationsspieler ist, momentan noch. Das kann sich alles noch entwickeln. Ich bin auch weit davon entfernt, ihn aufzugeben. Aber man muss bei ihm schon, und das gehört so weit dazu, sagen, dass das momentan mit dem, was er bringt, nicht ausreicht. Und ich die Frage nicht beantworten kann, ob das langfristig reichen wird. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, weil ich finde, es ein geiler Typ und ich mag diesen Stürmer weiterhin. Und ich bin auch froh, dass er da ist, weil ich weiß, ey, wenn es mal irgendwie bis zur 70. Unentschieden steht oder die Eintracht liegt zurück, ist er genau dieser Situationsspieler. Dass, wenn du irgendwie dich nicht mehr durchkombinieren kannst, dass du halt einfach mal Oldschool Augsburg-Style einen Ball in die Mitte wickst und der köpft dann halt rein, weil das zählt halt auch. So, dass er einfach auch ein Werkzeugkoffer sein kann. Auch wenn da sehr einfache Werkzeuge drin sind in diesem Koffer und die sehr simpel sind, die können dir halt manchmal auch helfen, wenn die feine Klinge nicht funktioniert. Und dafür sehe ich ihn halt weiterhin auch noch als wichtig an. Aber er ist, glaube ich, weit davon entfernt, Startstürmer zu sein. Beziehungsweise ein Stürmer zu sein, wo du sagst, okay, mit dem beginnen wir jetzt von Anfang an. Weil die Möglichkeiten, die er da bekommen hat, die sahen nicht ganz so gut aus, das muss man ehrlich sagen.
Okay, da muss man vielleicht mal bei ihm erst recht noch dazu sagen, dass er auch erst 21 ist. Und ja, kann man ja mal schauen, wie sich das jetzt noch in der Zeit bei euch entwickelt. Ansonsten kann ich persönlich für mich sagen, ich würde ihn auch zurücknehmen, wenn ihr ihn nicht haben wollt. Und dann kommt halt der etwas spätere Durchbruch dann bei uns. Das ist vollkommen okay für mich.
Ja, du hast aber recht. Das ist, glaube ich, was man als Fußballfan auch lernen muss. Weil ich hatte ja vorhin diese Phase angesprochen, wo man unsicher ist, weil man sich in einer Entwicklung befindet und wo man auch einen jungen Trainer hat und auch einen jungen Sportvorstand mit Markus Krösch, das darf man nie vergessen, dass man sich da in Geduld übt, weil wie schnell bricht man den Stab über einen Spieler, der dann irgendwann doch performt. Also da muss man sich selber auch immer wieder ein bisschen zurückholen. Gerade in dieser, ja, ich finde, das hat sich bei einem selber auch verändert. So, du hast immer mehr Serien, du hast immer mehr dies, immer mehr schnell. Man verliert dann, was sowas betrifft, auch irgendwie die Geduld, weil die ganzen Spieler, die wir hier im Nachhinein feiern, die ganze Büffelherde, jeder einzelne von der Büffelherde mit Haller, Rebic und Jovic, hat seine Zeit gebraucht, so, weißt du? Also deswegen bin ich auch weit davon entfernt, bei Mavatanovic zu sagen, das reicht nicht. Aber wenn ich aktuell gefragt werde, muss ich halt den Stand nennen. Aber ich bin bei dir. Also abwarten. Der Typ ist noch jung. Der kann auch so eine gewisse Cleverness oder Handlungsschnelligkeit auch sich noch drauf schaffen. Also von daher, ich glaube weiterhin an ihn, weil ich auch Bock auf ihn habe.
Okay, wir werden das auf jeden Fall beobachten und vielleicht passt es ja wirklich ganz gut zum Konzept, was die Eintracht, wenn ich dich so richtig verstanden habe, seit den letzten ja anderthalb, zwei Jahren fährt, dass man da wirklich auch auf Entwicklung setzt und dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit gibt als schnell und ja, vielleicht ein bisschen mehr wieder Marathon als Sprint und dann schaut man mal, wo das hinführt. Wen würdest du denn noch, abseits von den Alt- oder Altbekannten, die wir noch von früher kennen, wen würdest du noch ins Feld führen, wenn man auf den Kader jetzt schaut?
Ja, bei Etikete kann man auch sagen, der hat eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Der ist natürlich so ein bisschen im Schatten von Marmoush gewesen, aber er hat auch Phasen drin gehabt, wo du absolut gesehen hast, dass er außergewöhnliche und auch, ja, gar nicht so Mainstream-Fähigkeiten hat, will ich mal sagen. Also es ist an gewissen Stellen so, dass du ihn im Spiel nicht greifen kannst, weil er weder ein richtiger Mittelstürmer ist, noch ist er ein richtiger Außenspieler, noch ist er irgendwie ein Dribbler, noch ist er ein Kopfballspieler. Also er hat von allem so ein bisschen und er hat eine unglaublich gute Technik. Und was er da gezeigt hat in dem Entwicklungsstadium, in dem er gerade ist, ist schon wahnsinnig. Also mehr als ich erwartet hatte, weil er auch noch viel Luft nach oben hat. Also ich glaube, der muss auch noch abgezockter werden, der muss noch in der Entscheidungsfindung besser werden, wann er abspielt und wann er ins Dribbling geht. Aber das sind alles ganz normale Sachen bei jungen Spielern. Also wenn die das alles schon könnten in den jungen Jahren, dann würden die, glaube ich, auch gar nicht bei der Eintracht landen, sondern wären dann schon irgendwo bei größeren Vereinen. Deswegen mit der Entwicklung von Ekitike bin ich sehr, sehr zufrieden, weil es auch ja ein besonderer Typ ist, ein besonderer Stürmer. Und ansonsten hat die Hinrunde halt auch eins gezeigt, es ist fast unfair, jemanden rauszupicken, weil du viele, viele, viele geile Spieler hast. Also es ist gar keine Saison, die ich an zwei, drei Gesichtern festmachen wollen würde, sondern das ist im Endeffekt die Mannschaft. Du hast mit Theat jemanden, du hast mit Robin Koch jemanden, du hast mit Ansgar Knauf. Also nochmal, ich weigere mich fast, da irgendwie einzeln rauszupicken, weil es ist im Endeffekt ein sehr, sehr breites Feld an Spielern, die ihre Dinge einbringen und auf gute Art und Weise. So, und das ist nicht selbstverständlich, weil wir hatten in Frankfurt in den letzten Jahren, wenn wir irgendwie überperformt haben, sage ich mal, meistens trotzdem eine Stammelf von 13 Spielern und zwei, drei Stars, die das irgendwie getragen haben. Mhm. Und jetzt hast du das Gefühl, wir sind zum ersten Mal, seit ich denken kann, in der Lage, wie selbstverständlich zu rotieren, ohne dass du Bauchschmerzen hast. Weil es gibt ja immer Spieler, und die haben wir auch jetzt noch, dass wenn die draußen sind, dass du denkst, scheiße, aber du hast trotzdem sehr, sehr viel, also du hast jetzt mittlerweile 17 Spieler, glaube ich, die du bedenkenlos zu einer Startelf zusammenbasteln kannst, ohne dass du das Gefühl hast, scheiße, wir gehen jetzt ersatzgeschwächt in das Spiel. Und das ist, glaube ich, auch ein Learning aus der Hinrunde, dass ich sage, es konzentriert sich Gott sei Dank, auch wenn das vielleicht durch die Mamou-Scorer so wirkt, aber es konzentriert sich nicht nur auf einen, sondern du hast viele, viele Spieler, du hast mit Larsson jemanden im Mittelfeld, der für sein Alter unglaublich reif agiert, so, wo du denkst, okay, der Typ bewegt sich wie ein 28-, 29-Jähriger auf dem Feld. Du hast mit Robin Koch jemanden, der ist auch erst das zweite Jahr da und du hast das Gefühl, der ist schon ewig da und ist in so eine Führungsrolle reingeraten. Also von daher, ich würde da fast wirklich niemanden rauspicken wollen.
Musst du ja auch gar nicht machen und ist vielleicht so eine kleine Parallele, wenn natürlich auf ganz anderem Niveau zum FC St. Pauli, der letztes Jahr auch eher durchs Kollektiv aufgestiegen ist, als dadurch, dass da wirklich einer oder zwei Spieler dafür gesorgt haben, dass sie da den FC St. Pauli in die erste Liga schießen. Und ja, das wird auch sicherlich bei uns jetzt, machen wir uns nichts vor, Abstiegskampf darauf ankommen, dass das Ganze als Team funktioniert und da jeder für jeden kämpft. Gut, und dann ist das bei der Eintracht halt auf einem ganz anderen Niveau irgendwie auch der Fall. Lass uns doch mal den Kader soweit abschließen und in die Saison schauen. Du hast es in Nebensätzen schon gesagt, ihr seid unglaublich gut gestartet. Also mal von der Auftaktniederlage am ersten Spieltag abgesehen, habt ihr danach erstmal nur noch gegen Leverkusen verloren. Und das kann man, glaube ich, auch mal machen. Dann habt ihr im November zum Beispiel alles gewonnen. Unter anderem ein 7-2 gegen Bochum stich mir da heraus, weil ich natürlich auch auf den VfL als direkten Konkurrenten blicke. Und dann musst du mir aber erklären, was im Dezember los war. Ihr habt zwar noch am 1. Dezember 4-0 in Heidenheim gewonnen, aber danach nur noch einen Punkt gegen Augsburg geholt und den Rest verloren. Ist da der Eintracht so ein bisschen die Puste rausgegangen oder wie würdest du dir diese kleine Schwächephase zum Ende des Jahres erklären?
Ich glaube, dass die normal war. Also ich glaube, dass die in allen Faktoren, die es hatte, erklärbar ist. Ich glaube, dass so ein 2-2 gegen Augsburg mit individuellen Fehlern in der Saison, wo du in drei Wettbewerben bist, immer drin hast. So, ich meine, das hast du ja jetzt auch als St. Pauli-Fan gemerkt, dass selbst der VfB Stuttgart dann halt mal irgendwie ein Heimspiel gegen St. Pauli verliert und die Welt geht nicht unter. Ich glaube, das ist ganz normal. Also ich glaube, dass du so Spiele drin hast, dass du zweimal in Leipzig verlierst, ist auch leider normal, weil die halt trotzdem noch, egal wie krisenhaft die sich da was einreden wollen, das ist trotzdem eine wahnsinnige Qualität, die die leider haben. So, die brettern da das Geld raus, die haben halt unglaublich viele gute Spieler. Wenn du da dann mal verlierst, glaube ich auch, dass du da nicht an dir zweifeln musst. Und dieses Mainz-Spiel, was wir hatten, das kannst du, glaube ich, in gar keine Berechnung mit reinnehmen, weil du bei diesem Spiel, ich weiß nicht, ob jemals wieder ein Fußballspiel so stattfinden wird. Also ich weiß nicht, ob das...
Ich wollte gerade sagen, also ich habe Highlights vor Augen, also gerade von den Gegentoren, da war ja wirklich eins leider slapstickhafter als das andere. Ja. Gerade euer Torhüter hat da keine gute Rolle gespielt. Ich kann es auch, also entweder magst du es kurz schildern, was da los war, oder ich verlinke einfach ein Highlight-Video in den Shownotes, wie du magst.
Ja, also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es sind halt zwei eklatante Torwart- und Abwehrfehler in Kombination. Also Mainz hat in diesem Spiel, glaube ich, zwei Chancen gehabt und hat drei Tore gemacht. Also das sagt, glaube ich, viel aus. Die Eintracht hat dieses Spiel in allen Bereichen unter Kontrolle und Mainz weiß auch nicht, wie sie da zum Sieg kam, weil Mainz hat, das waren zwei wirklich krasse Torwartfehler, also die waren wirklich krass. Die waren wirklich nicht so, dass du dachtest, ah, ist ein Torwartpatzer, sondern die waren fast schon, dass du auf der Tribüne standst und überhaupt nicht wusstest, was hier gerade passiert ist. Und bei dem dritten Gegentor war das Stadion, glaube ich, 10 Minuten lang einfach nur unter Schock, weil du dachtest, okay, was ist hier jetzt gerade passiert? Und dann war das zweite Tor von Mainz ein abgefälschter Ball. Also das war nichts, wo ich sage, okay, boah, die Eintracht ist aus dem...
Hat sich herspielen lassen.
Ja, oder ist irgendwie dekodiert worden oder der ein oder andere Spieler lässt sich hängen, sondern vom Einsatz her und von der Planung her, dieses Spiel zumindest optisch für mich als Fan hatte, keinen einzigen Fehler, sondern normalerweise gewinnst du dieses Spiel. Und wenn du dieses Spiel gewinnst, dann bist du fett im Geschäft und alles ist gut. Deswegen, ich bin bei sowas immer vorsichtig. Also ich mache, glaube ich, Entwicklung nie an einzelnen Spielen fest. Und diese Spiele, die da stattgefunden haben, sind alle erklärbar. Deswegen bin ich noch sehr entspannt. Es sorgt aber trotzdem dafür, das muss man auch dazu sagen, dass wenn du dir diesen positiven Flow, den du dir erarbeitet hast, behalten willst, dann musst du jetzt schon wieder mal, glaube ich, gewinnen. Weil ansonsten kann sich sowas halt auch schnell verselbstständigen, wenn du erstmal nur Pech hattest, du dann aber dich verunsichern lässt und vielleicht das ein oder andere Prozent nicht auf den Platz bringst, dann geht's schnell. Und ich glaube, das muss die Eintracht sich klar machen. Und ich glaube, das weiß die Eintracht auch, dass die Eintracht, auch wenn es so wirkte, nicht wie selbstverständlich da oben gelandet ist, sondern dass das harte, harte, harte Arbeit ist. Das wirkte vielleicht in gewissen Sequenzen, wie Mamouche und Etikette da durch die Liga geschwebt sind, irgendwie einfach. Aber das Gesamtgebilde muss immer hart arbeiten, weil es halt trotzdem noch die Eintracht ist. Und das ist kein Top-4-Kader. So, das ist kein Kader, der wie selbstverständlich unter den Top 4 landen muss von seinen Werten her, sondern das ist eine junge Mannschaft, die auf hohem Niveau ist, aber die trotzdem, wenn es normal läuft, zwischen Platz 5 und 7 einläuft. Und wenn du dir aber diesen Flow bewahren musst, dann musst du jetzt halt auf St. Pauli gewinnen, das tut mir leid. Also das ist im Endeffekt, glaube ich, dann ein Spiel, wo du sagen musst, okay Leute, das ist der Alltag. So, das ist der Alltag und das sind für mich zum Beispiel Spiele, die sind mir viel wichtiger als Spiele zu Hause gegen Dortmund oder zu Hause gegen Bayern, sondern nee, ich will, dass die Eintracht diese Alltagsspiele gewinnt, weil von denen gibt es mittlerweile in der Bundesliga mehr.
Ding Dong, Werbung. Auch im neuen Jahr unterstützt die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg das Team des VDS NDS bei seinem Podcast. Und so ein neues Jahr ist ja auch immer Anlass für gute Vorsätze. Wenn ihr euch wie viele andere zum Beispiel vorgenommen habt, auf Alkohol zu verzichten, sei euch an dieser Stelle das alkoholfreie Sortiment von Kehrwieder ans Herz gelegt, das ihr sogar im Paket erstehen und damit probieren könnt. Es enthält das Juicy Pale Ale Miami Grove, das IPA UNN und das Coffee Stout Roadrunner. Mit jeweils 2 Flaschen könnt ihr und eine Person eurer Wahl euch durch das Sortiment probieren und müsst dabei zwar vielleicht auf Alkohol, aber nicht auf Geschmack verzichten. Diese und weitere Biere von Kehrwieder findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und denkt immer daran, Bier mit oder ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Das mag aus deiner Warte auf jeden Fall richtig sein. Für mich persönlich, wenn wir gerade schon über das Spiel kurz sprechen, ist es eher so ein Bonusspiel, weil da rechnest du dir nichts aus. Das musst du nicht gewinnen. Wichtiger werden dann die direkten beiden Spiele danach gegen Bochum und Heidenheim. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Darum soll es heute nicht gehen. Und bei aller Schwächephase, die mal mehr, mal weniger erklärbar ist mit so Freak-Spielen wie gegen Mainz, aber auch einfach dann ja eine Dreifachbelastung, die sich irgendwann zeigt, einfach, dass da nicht alles mehr so funktioniert, steht man ja immer noch auf Platz 3. Also ja. Wir jammern ja hier auch gerade auf hohem Niveau, würde ich mal sagen.
Ja, und das, ich glaube, das muss man sich halt auch mit ein bisschen Abstand. Natürlich kann man sich über so Spiele wie gegen Mainz ärgern und gegen Augsburg und in Leipzig und über gewisse Sequenzen in den Spielen oder auch Fehler, die gemacht wurden. Aber zusammenfassend mit ein bisschen Abstand muss man das genau sehen, so wie du das gerade beschrieben hast.
Genau. Dann würde ich, bevor wir wirklich auf das Spiel am Samstag kommen, nochmal quasi auf die Ränge springen und dazu zurück ins Jahr 2023 im November. Da gab es ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ich denke mal, vielen HörerInnen werden da noch so Bilder im Kopf sein, wo es dann wirklich, ja, nach einer, so wie ich es verstanden habe, einfachen Einlasssituation dann irgendwie eskaliert ist. Und da wäre jetzt meine Frage erstmal, ob du uns mal kurz abholen möchtest, was da genau los war, kurz und bündig vielleicht, und welche Auswirkungen das noch bis heute hat und ob wir die vielleicht auch am Samstag im Stadion irgendwie mitbekommen könnten.
Boah, ich weiß nicht, ob ich das kurz hinkriege, weil es ist im Endeffekt ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen, weil bleib dabei, das, was da passiert ist, ich habe es 5 Minuten nach dem Spiel schon gesagt und bleibe auch jetzt die ganze Zeit nach dem Spiel dabei. Was da passiert ist, war ein absoluter Skandal. Das war ein völlig fehlgeschlagener Polizeieinsatz von Leuten, die, wenn das so läuft, wie es läuft, ich will es naiv unterstellen, keine Ahnung haben, wenn ich bösartig bin, das mit einkalkuliert haben, was da passiert, weil es ging darum, dass irgendwie, und das passiert öfter, dass Leute sich ohne Karte in gewisse Blöcke drängen, weil da mehr Stimmung ist. Das wurde auch immer geduldet. Oder jeder wusste, dass das passiert, und es ist auch nie was passiert. Dann gab es da irgendwie eine Situation mit einem Ordner, wo es für den Ordner sehr bedrohlich wirkte, und er dann irgendwie, glaube ich, Verstärkung angefordert hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als dann die Verstärkung andrückte, war die Situation auch schon wieder geklärt. Ich will hier nichts verharmlosen mit, dass man Ordner angreifen darf und so ein Kram. Nichts. Aber ich will schon sagen, dass die Situation geklärt war, dass man die Situation auch aufklären kann, ohne dass man mit der ganzen Polizeimannschaft in den Fanblock spaziert, wo die Ultras stehen, weil man wissen muss, was da passiert. Und wenn man so aggressiv auftritt. Und auch neutrale Leute sind damit reingezogen worden. Da ist Tränengas überall gewesen. Die Polizei hat wahllos auf Leute eingeprügelt. Ich kenne Leute, die Schlagstöcke abbekommen haben. Die sind weit, 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 weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise problematische Fußballfans zu sein. Da haben sich Szenen abgespielt, die will man einfach nicht sehen. So, es war wahnsinnig, weil ich trotzdem denken würde, dass eine Polizei besondere Einsatztaktiken fahren kann, weil sie ja angeblich Dinge verhindern will. Und den Eindruck hatte ich an dem Tag überhaupt nicht mehr, sondern in dem Tag hatte ich den Eindruck, die Polizei ist dafür verantwortlich, dass es so viele Verletzte gibt auf beiden Seiten. Das soll kein Fehlverhalten der Fans entschuldigen, dass es an gewissen Stellen auch gab, aber wenn man sieht, wie Fußballspiele stattfinden können, frage ich mich, warum das an dem Tag nicht funktioniert hat. Und das kann nicht darin begründet sein, dass die Polizei sagt, ja, wir wollten den einen Ordner da schützen, sondern da unterstelle ich halt einfach andere Absichten. Unterstelle andere Absichten, wie das ist ein Spiel mit den Muskeln, das ist ein Durchgreifen, das ist ein Exempel, das ist im Endeffekt, habe ich das als Angriff auf die aktive Fanszene in Frankfurt empfunden, was da passiert ist. Weil das mit einer Übertriebenheit durchgesetzt wurde, was sie da gemacht haben, die eigentlich durch nichts zu rechtfertigen ist. Es gab danach Untersuchungen, es gab dann eine Pressekonferenz, wo die Staatsanwaltschaft und die Polizei nebeneinander gesessen haben und gesagt haben, wir werten jetzt alle Videoaufnahmen aus und bla 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 bla. Und es gab eine Soko dafür, wo man dann dachte, ja gut, die Fanhilfe Frankfurt hat auch ihre Arbeit gemacht, Zeugenaussagen aufgenommen. Dann lass uns das mal untersuchen, was da passiert ist. Ich bin gespannt. Ja, und dann ist das ein bisschen versandet plötzlich. Wo man denkt, ach ja, so diese große Aufarbeitung von Polizeiseite aus, dass sie uns jetzt sagen kann, hier die Gewalt ging ausschließlich von den Fans aus und wir konnten überhaupt nicht anders handeln. Und jeder Polizist hat sich korrekt verhalten. Ja, die wollte man scheinbar haben, hat man aber nicht bekommen. Deswegen hat man dann probiert, okay, dann lassen wir es einfach mal unter den Tisch fallen. Weil es sind ja Dinge direkt schon einkassiert worden. Die Polizei hat ja probiert, das muss man sich mal überlegen. Und wenn ich mich da jetzt wieder reindecke, werde ich wieder richtig sauer. Die Polizei hat kommuniziert, dass Sanitäter angegriffen wurden. Was ja immer so ein Ding ist, wo du in der Öffentlichkeit natürlich dann viele Sympathien für dich kriegst, wenn du da eingreifst. Weil warum sollte man einen Sanitäter angreifen? Da verstehe ich den Impuls, wenn ich das höre, als Außenstehender, boah, die haben Sanitäter angegriffen ist, verstehe ich den Impuls der Ablehnung. Zu sagen, boah, das ist asozial. Das verstehe ich komplett. Und ich habe das Gefühl, die Polizei hat das aus genau diesen Motiven kommuniziert. Und was passiert? Das Deutsche Rote Kreuz veröffentlichen eine Mitteilung, wo sie sagen, nein, nein, von uns wurde niemand angegriffen. So, weißt du, was ich meine?
Wahnsinn, ja.
Nein, und wir reden hier über die Polizei. Wir reden hier nicht über zwei Gruppen, die auf Augenhöhe agieren. Nein, die Polizei hat mehr Rechte. Die Polizei darf Dinge durchsetzen, die man als normaler Typ nicht machen kann. Die kriegen ja Waffen, die sie legal einsetzen dürfen. So, die haben ja eine höhere Stellung. Und die können ja nicht so tun, als wäre das ein Bandenkrieg, wo jeder auch mit gleichen Mitteln kämpft. Aber den Eindruck hatte ich, und das ist weiterhin bleibt das ein absoluter Wahnsinn, weil probiert wurde, immer das Narrativ zu behalten, auf verzweifelste Art und Weise, wo ich mich auch frage, selbst wenn ich komplett dumm bin, funktioniert das ja nicht. Da wurde erst erzählt, Stuttgart-Fans hätten probiert, in den Frankfurt-Block einzudringen.
Was auch nicht stimmte.
Ich gehe schon seit 30, 40 Jahren ins Stadion. Das ist noch nie passiert, dass vom Gästeblock da Leute plötzlich in der Nordwestkurve standen. Das heißt, die erste Meldung, die da rausgegangen ist, jeder wusste, das stimmt nicht. So, dann gab es da eine Wolke. Dann, ja, das ist kein Tränengas. Stellt sich raus, doch Tränengas. Da haben die einfach in so einem engen Raum, das ist auch gefährlich, was die gemacht haben. Eine Panik ausgelöst bei normalen Leuten, wenn du aus so engen Raum mit den Zugängen da Tränengas sprühst. So, das muss doch in jeder Polizeiausbildung Teil sein, dass das nicht geht. Also du musst ja irgendwann abwägen. Was verhindere ich und was kreiere ich dadurch? Das muss ja, hoffe ich, dass es das gibt. Zu sagen, okay, welche Art von Einsatz lohnt sich, damit ich XY verhindere, aber Z nicht zu schlimm ist. So, ich hoffe, dass das so ist. Sollte ja auch so sein. Einen anderen Grund hat eine Polizei ja nicht. Die Polizei ist ja nicht da aus eigenen Motiven, weil die denken, geil, ich mische hier auch mit. Nee, die haben ja einen Auftrag. So, den haben sie an dem Tag nicht erfüllt und ich hätte mir halt gewünscht, dass sie das sagen, aber was sie gemacht haben, groß angekündigte Pressekonferenz, danach kam nie was raus. Das Einzige, was rauskam, sind Berichte von Fans, die halt mal erzählt haben, was da auch wirklich alles passiert ist. Und da fragst du dich schon, was haben die da verhindern wollen oder warum haben die eingegriffen? Und dann kommt am Ende raus, ja, das war, weil ein Ordner angegriffen wurde und die Situation war aber schon geklärt. Aber die Einsätze wirkten so, als hätten die dann einen Terroranschlag verhindert. Und da stimmen die Verhältnismäßigkeiten halt überhaupt nicht. Und dann hast du halt wirklich das Gefühl gehabt, das ist nicht lösungsorientiert in der Aufarbeitung gewesen, sondern das ist rein, ja, ich will es fast schon politisch nennen. Das ist dann politisch, dass die Polizei einfach für immer rechtfertigen muss, was sie da macht. Und keinerlei Fehlerkultur auch in der Polizei herrscht. Und sagt, nee, da waren 10 Kollegen von uns dabei, die haben es komplett übertrieben und das war falsch. Weil das würde ja zumindest mal ein bisschen helfen, dass du das Vertrauen zurückgewinnst. Aber die Kommunikation nach diesem Einsatz hat das ja noch verstärkt, weil du dachtest, okay, die wollen das und die rechtfertigen das, wie als wäre das das Normalste der Welt. Und das ist es nicht. Weil es hat dazu geführt, dass 200 Stadionverbote ausgesprochen wurden. Und um die Schleife zu deiner Frage zu machen, die du vorhin gestellt hast, ich glaube schon, dass wir die Auswirkungen sehen, weil das natürlich sich auf die Stimmung bei der Eintracht auswirkt, wenn nicht mehr alle aktiven Fans da sind. Und 200 ist eine harte Zahl. Also 200 ist, was eine aktive Fanszene betrifft, wirklich ein Schlag ins Kontor. Und die Auswirkungen merkst du. Du merkst, dass die Stimmung nicht mehr absolut powerful ist bei der Eintracht, so wie sie halt in Prime-Jahren war. Und das hat mit Sicherheit auch da seine Gründe. Und das ist weiterhin, ich bleibe dabei, dass das weiterhin ein Skandal ist. Sowohl, dass das passiert ist, und selbst wenn ich mich darauf einlasse, dass das passiert ist, dass das danach nicht richtig aufgeklärt wurde und nicht richtig kommuniziert wurde, zu sagen, okay, da hat derjenige, der diesen Einsatz geleitet hat, einen riesen Fehler gemacht und ist deswegen zurückgetreten. Nein, ist nicht passiert. Es wurde so getan, als wäre das irgendwie normal. Und das macht einem ehrlich gesagt Angst, weil das ist ja auch kein Frankfurt-exklusives Problem. Wir sehen es ja mittlerweile jeden Spieltag und wir haben bei 93, einer der Podcasts, die ich mache, fast eine Rubrik, wo wir den Fanabfuck der Woche vorstellen. Du hast jede Woche irgendwas, wo man sagt, ja, da wurden Magdeburg-Fans da festgehalten, der Bus von Stuttgart wurde da wieder zurückgeschickt, die wurden anlasslos so lange kontrolliert, bis das Spiel vorbei war, bla 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 bla. All diese Dinge passieren. Ich darf nicht nach Neapel, Reisefreiheit wird einfach mal kurzfristig eingeschränkt, das wird dann später von einem Gericht kassiert, ob dass sie das nicht hätten machen dürfen. All diese Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, die passieren alle und die werden nicht besser, weil du das Gefühl hast, es wird probiert, eine breite Öffentlichkeit zu schaffen mit diversen Meldungen durch die Medien, Kontakte, die ja dann auch vorhanden sind, dass das als normal empfunden wird, wie man mit Fußballfans umgeht. Und dann werden Beispiele genau so herangezogen und keiner guckt genau hin, was da eigentlich passiert ist. Und das, ehrlich gesagt, bei mir ruft das eine große Hilflosigkeit hervor, weil selbst ich auch als Auswärtsfahrer mittlerweile so viele Dinge einfach fresse und jede zweite Auswärtsfahrt als Eintracht-Fan ist einfach nur noch, gut, ich gehe dahin, ich gehe an irgendeinen Ort, wo ich mich aufhalten darf, dann werde ich in irgendwelchen runtergeranzten Bussen zu einem Spiel verfrachtet, darf dann nach dem Spiel nur wieder in diesen Siftbussen, wieder auf diesen Platz und ansonsten darf ich mich nicht frei bewegen. Das ist das Ergebnis aus dieser Kommunikation und aus dieser öffentlichen Debatte, die darum stattfindet. Und das ist eigentlich ein Skandal, auch wenn man sich im Alltag schon dran gewöhnt hat und dabei bleibe ich.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also es reizt sich einfach, auch wenn es vielleicht in der Vehemenz damals im November nochmal fast einzigartig war. Aber ja, wie du sagst, es gibt einfach jede Woche Ereignisse. Ich bin auch immer noch froh, dass wir, als wir vor Weihnachten in Stuttgart waren, da unbehelligt mit dem Sonderzug hinfahren konnten und auch wieder weggekommen sind, ohne dass es da irgendwie was gab. Da habt ihr ja vor ein paar Wochen auch wieder die Kurve boykottiert, weil ein Bus von euch zurückgeschickt wurde aus fadenscheinigen Gründen. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Wer noch mehr zur Fanszene und ja dem Verein an sich erfahren möchte, dem sei der Artikel von Nina bei uns im Blog ans Herz gelegt. Da werden unter anderem auch diese Vorfälle thematisiert, aber auch noch ganz viele andere Hintergründe zur Eintracht und zur Fanszene. Den verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Basti, dann sind wir eben hier und jetzt angekommen und können dann doch nochmal über das Spiel am kommenden Samstag sprechen. Du hast schon gesagt, die Eintracht muss gewinnen. Du wirst auch in Hamburg sein. Was erwartest du dir denn von deinem Aufenthalt vielleicht hier und auch vom Spiel dann am Samstag?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich froh bin, dass es irgendein Hamburger Verein wieder in die Bundesliga geschafft hat. Damit die Stadt Hamburg auch als Auswärtsziel wieder da ist, was man auch merkt. Also ich glaube, der Run auf Karten zu einem Auswärtsspiel war noch nie seit dem Europa-League-Finale so hoch wie bei diesem Spiel. Also die Eintracht-Fans sind motiviert. Ich merke das aber auch von St. Pauli-Freunden, die ich habe, dass das auf eurer Seite auch so ist. Also ich glaube, Karten für dieses Spiel sind sehr, sehr, sehr begehrt.
Ja.
Und im Endeffekt ist es halt auch ein Bundesligaspiel. Und das darf man nicht unterschätzen. Es gibt nicht mehr so viele Bundesligaspiele. Also du hast eine Bundesliga. Ich meine, ihr seid jetzt seit langer Zeit mal wieder in der Bundesliga. Kann sein, dass sich das an gewissen Stellen für euch mehr wie eine zweite Liga anfühlt, was so die Gegner betrifft. Also die Attraktivität in der Bundesliga, die ist, glaube ich, auf dem absoluten Tiefpunkt. Deswegen umso schöner, dass St. Pauli wieder da ist. Deswegen, ich habe Bock auf Hamburg, ich habe Bock auf das Spiel, ich habe Bock auf die Stimmung, die bei euch ist, die Stimmung, die von uns kommen wird. Also es ist im Endeffekt Fußball so, wie er sich gehört. Und das sage ich bei aller Ablehnung, die ich natürlich als Fußballfan, als Eintracht-Fan gegen St. Pauli habe. So, das ist ja ganz normal, diese Rivalitäten, die man hat. Jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe einen Softspot für St. Pauli, aber ich respektiere St. Pauli und ich respektiere die Kultur, die ihr habt, und ihr habt noch eine. So, das ist einfach ein geiles Spiel, wo ich weiß, okay, wenn da angepfiffen wird, ist Action. Und ich hab Bock da drauf. Ich hab Bock auf Hamburg bei euch feiern zu gehen. Weil Hamburg ist, glaube ich, mit Köln und Hamburg und Frankfurt sind so mit die drei Städte, wo ich am liebsten irgendwie unterwegs bin. Und auch mittlerweile Leute und Lokalitäten kennt und so weiter. Also von daher, ich habe richtig Bock, deswegen mache ich auch Donnerstag bis Sonntag. Nutzt das aus, dass ihr mal wieder da seid. Und am Ende freue ich mich. Ich freue mich auf ein geiles Bundesligaspiel, was halt auch für die Eintracht einen sehr wichtigen sportlichen Wert hat und für euch ja auch. Also von daher ist das alles aufbereitet, weil es, glaube ich, auch keine eindeutige Geschichte wird, sondern ich glaube, das wird sehr unangenehm, weil wenn St. Pauli die Saison 1 gezeigt hat, ist, ihr habt zwar viele Spiele verloren, aber ich glaube, ihr wart nie chancenlos. Mhm. Also komplett baden gegangen seid ihr nicht. So, ich meine, klar, wenn ein Spiel 2-1 ausgeht, ist auch verloren, aber es ist nicht so, dass du dachtest, okay, dass ihr ja zu weit weg seid, als dass ihr sagen und klanglos wieder absteigt. Also von daher, das ist nicht der Fall. Es wird unbequem für die Eintracht.
Das hoffe ich sehr. Ich meine, du hast ja auch das Wettbrötchen angesprochen. Ich hatte dir ja heute auch im Vorfeld einen kleinen Einspieler dazu geschickt, wo ich auch gesagt habe, es geht 1-1 aus. Wir werden gut mithalten. Das haben wir auch, wie du schon sagst, in vergangenen Spielen getan. Da sind halt leider nicht immer die Punkte mit runtergefallen, aber wir haben gegen Dortmund gut gespielt. Wir haben auch in Leverkusen nicht so schlecht ausgesehen, wie man vielleicht hätte denken können, wenn da der Aufsteiger zum amtierenden Meister kommt. Ein Unentschieden zu Hause gegen Leipzig geholt. Also das waren schon Spiele dabei, wo du sagst, okay, also gegen Leipzig wäre sogar noch mehr drin gewesen oder gegen Wolfsburg. Also St. Pauli hat schon gezeigt, dass sie in diese Liga gehören, nicht nur, weil sie in Hamburg beheimatet sind und Auswärtsfans gerne hierher kommen, sondern auch, weil sie sportlich mithalten können. Und also du hast es schon gesagt, und ich glaube, wer jetzt vor diesem Spiel noch nicht angezündet war, ist es spätestens nach deinem Plädoyer jetzt gerade. Ja, und auch natürlich aus St. Pauli Sicht ist Frankfurt eine der Szenen, auf die man sich freut. Ne? Ich meine, unser Auftakt nach so langer Abstinenz war gegen Heidenheim. So, da hätten wir auch in der zweiten Liga bleiben können.
Ja, es ist tatsächlich ein Drama. Ich meine, als Heidenheim aufgestiegen ist, waren die ersten beiden Spiele von Heidenheim, waren, glaube ich, Wolfsburg und Hoffenheim. Und bei Kiel war es genauso. Mhm. Weißt du, das ist wahnsinnig.
Die DFL überlegt sich anscheinend dann zu sagen, willkommen in der Bundesliga, hier seht ihr mal, was für Scheiße hier passiert.
Genau.
Aber wie du schon sagst, das steht auf dem anderen Blatt. Gut, ich habe quasi zwischen den Zeilen schon gesagt, ich sag 1-1, weil wir uns da gut verkaufen werden. Es wird ein Tor fallen, Umar Mamouche wird das Tor für euch schießen. Aber ja, am Ende geht's 1-1 aus. Was sagst du?
Ich hoffe, dass die Eintracht unspektakulär 2-0 gewinnt und das irgendwie einfach probiert wegzumoderieren, weil sie diesen Sieg, glaube ich, nötig hätte, um ja keine Zweifel aufkommen zu lassen. Weil wir danach direkt auch schon wieder dienstags zu Hause gegen Freiburg spielen müssen, die auch eine stabile Saison spielen. Also ich glaube, 3 Punkte würden der Eintracht gut tun. Und ich glaube auch, dass die Eintracht das im System hat. Ein Spiel, was so aufgeheizt ist, trotzdem eiskalt 2-0 zu gewinnen aufgrund der individuellen Klasse, die sie hat. Also ich glaube schon, dass das nicht so sein wird, dass da ein Klassenunterschied zu sehen sein wird, sondern ich glaube, dass St. Pauli es schaffen wird, die Eintracht so ein bisschen in diesen Kampf zu verwickeln. Aber die Eintracht hat mittlerweile auch Spieler drin, die diesen Kampf annehmen können. Also ich wagt es, Arthur Theat anzugreifen, dann werdet ihr auf jeden Fall eine Antwort kriegen auf demselben Niveau. Also von daher, die Eintracht hat auch schon ein paar Pitbulls drin, dass ich glaube, dass die es schaffen kann, dieses Spiel mitzugehen und dann trotzdem zweimal eiskalt zuzuschlagen.
Ja, das mit der Effizienz der Gegner, das haben wir leider in manchen Spielen schon gemerkt. Also ich meine, wir haben ja mit die beste Defensive Stand heute, aber ist dann die Frage, wenn du dann wirklich dann einzelne Chancen zulässt, die werden halt, also Fehler werden halt viel eiskalter bestraft als noch in der zweiten Liga. Das haben wir das ein oder andere Mal merken müssen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns da gut verkaufen und auch einen Punkt zumindest mitnehmen. Aber wie gesagt, das ist ein Bonusspiel. Wenn was runterfällt, ist gut. Ansonsten sind die Spiele danach wichtig. Gut, hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du zur Eintracht erwähnen möchtest? Oder sollen wir für heute Abend den Deckel drauf machen?
Nö, ich glaube, es ist alles gesagt. Jeder hat Bock. Ich habe auch Bock. Ich fahre jetzt mal los und dann let's go.
So, verbleiben wir dann, genau. Und dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß in Hamburg, die Tage, die du da bist. Wir hören uns dann, wenn du Sonntagabend irgendwann zurück in Frankfurt bist und schauen mal, wie es ausgegangen ist. Danke dir erstmal für heute Abend und ja, gute Reise.
Ciao, ciao.
Ciao. Wir sind